Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute ein warmes Sommerthema und zwar Hitze und der Umgang mit Hitze, aktueller denn je. Wir haben ja Klimawandel und so weiter. Und deshalb haben wir eine Special Guest, Anja Lennart. Schönen guten Tag.
Hallo alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Magst du dich mal vorstellen, wer du bist, was du machst?
Gerne. Also ich bin die Hebamme Anja Lennartz, manchen bekannt als Hebamme am Limit, weil ich manchmal hier und da im Fernsehen zu sehen bin. Bin seit 25 Jahren Hebamme und arbeite seitdem in allen Bereichen, zurzeit in der Klinik angestellt mit einer kleinen Stelle, in der Freiberuflichkeit aber auch und studiere gerade noch im Masterstudiengang Innovative Versorgungspraxis im Hebammenwesen und der Pflege. Bin selber Mama von 6 Kindern, einmal Oma und ja, berufspolitisch aktiv, nennen wir es so. Und zum Thema passend heute, Mitglied bei der Vereinigung Midwives for Future. Wir setzen uns oder ja, wir besprechen als Hebammen die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Klientel und sehen die Auswirkungen und versuchen dort die Probleme zu lösen.
Okay, also sehr viel Fachexpertise im Hinblick auf Hitze und den Umgang in der Schwangerschaft, stimmt's?
Ich hoffe es. Ich hoffe, ich kann eure Fragen und eure Ideen beantworten.
Das Fachwissen.
Na, selbstverständlich. Aber was bedeutet denn dann Hitze und Umgang mit Hitze? Welche Gefahren lauern da?
Also bisher ist Hitze so für uns gar nicht so ein Thema gewesen. Dabei ist es ein großes Thema, denn in der Schwangerschaft ist die Thermoregulation der Frau eine andere als im nicht schwangeren Zustand. Das hat man jetzt erst vor kurzem rausgefunden. Man hat es natürlich auch immer erzählt, es ist so im globalen Süden ein Problem. Aber nein, es ist bei uns mittlerweile auch ein Problem, wie die Studienlage uns einfach zeigt. Die Hitze beeinträchtigt die komplette Gesundheit. Sie wirkt natürlich aufs Hirn, sie wirkt aufs Herz, sie wirkt auf die Niere, auf die Lunge, auf die Schwangerschaft und vor allen Dingen da auch auf den Fötus, also auf das ungeborene Baby im Bauch. Bisher wissen wir noch nicht genau, wie was passiert und wie Hitze genau wirkt. Wir können aber feststellen, dass die Auswirkungen von Hitze deutlich in der Studienlage zu sehen ist. Da sprechen wir von Gefahr der Frühgeburtsbestrebungen, Gefahr von Fehlgeburten, Gefahr von Totgeburten leider, Gefahr von Fehlbildung, gerade in den ersten Wochen, wenn sehr viel Hitze da ist. Also ein neues Thema noch, aber die Forschung ist dran.
Absolut. Und was ist eine Hitzewelle oder ein Hitzekollaps? Worauf müsste man da achten?
Ja, Hitzewellen definiert man mit verschiedene Definitionen, sagen wir einfach mal so. Es gibt einmal die Definition, dass an 2 Tagen hintereinander über 30 Grad eben es schon zu Hitzestress kommen kann. Es gibt dann die Definition mehrere Tage hintereinander und ohne nächtliche Abkühlung. Also das kennen wir doch alle, tagsüber super warm und wir hoffen uns nachts die Abkühlung und dann merken wir, nein, Mist, es kommt nicht zur Abkühlung. Das heißt, diese tropischen Nächte sind dann noch dazu. Das führt erstmal bei allen zu Hitzestress auf jeden Fall und kann halt eben mit dazugehörigen vulnerablen Gruppen, ältere Menschen, Schwangere und dazu führen, dass sie eben zum Hitzekollaps denn dann kommen. Hitzekollaps heißt einfach, mir ist diese Hitze zu viel. Ich bekomme eine Körperkerntemperatur, die sich einfach erhitzt. Also wir sind ja so, wie sagt man immer, gleichwarme Menschen. Wir lieben so die Körperkerntemperatur von 37 Grad. Ein bisschen Wärme halten wir noch gerade aus, aber alles, was dann über 39 Grad und dann auch über 40 und vor allen Dingen nicht mehr lebensfähig über 42 geht, das bereitet uns super, super Stress. Und das ist eben beim Hitzekollaps dann so die Kaskade, die anfängt. Man ist gestresst, man ist müde, man ist abgeschlagen, man trinkt vielleicht zu wenig dazu, muss aber vielleicht in der Sonne irgendwelche Arbeiten verrichten. Und dann geht es dann immer weiter, bis dann zur Ohnmächtigkeit führt.
Genau. In der Presse ist ja auch sehr viel berichtet worden, weil Herr Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, da viel gemacht hat. Und am 5.6. ist immer der große Hitzeaktionstag. Viele Städte probieren schon Konzepte umzusetzen, aber auch die Kliniken müssen nach und nach Konzepte umsetzen. Und letztes Jahr war es auch groß in der Presse, zumindest in Berlin-Brandenburg, weil es auch Fälle gab von Hitzetoten und sogar junge Menschen. Ich erinnere mich sehr lebhaft an einen Fall, der war Dachdecker und auf dem Dach schön den ganzen Tag gearbeitet und dem ging es dann abends schlecht mit Übelkeit und so weiter und ist dann erst nachts in die Klinik und er hat aber den nächsten Tag leider nicht mehr erlebt, weil das Gehirn und alle Körperorgane so überhitzt waren, dass die nicht mehr gut Sauerstoff aufnehmen konnten und nicht mehr gut gearbeitet haben. Aber wie ist denn das dann genau? Welche Erkrankungen bringen denn Hitze so mit sich?
Also wir fangen ja da vielleicht ganz einfach an. Erstmal vergisst man, weil es so heiß ist, vielleicht zu trinken. Man hat kein Durstgefühl. Also man soll ja generell genug trinken bei Hitze. Und man dehydriert erstmal, in Anführungszeichen, so die leichteste Form. Trockene Schleimhäute, wie gesagt, die Körpertemperatur steigt nur ein bisschen an, macht noch nicht so großartig was, aber man wird deutlich müde, weil natürlich so unser Blut dadurch auch so ein bisschen dicker wird. Das wäre so die schwächste Form, die man einfach mal hat. Dann kommt vielleicht dazu, ich trinke zu wenig, bin eben Dachdecker noch, bin dieser Hitze ausgesetzt und merke gar nicht, dass ich schon lange nicht mehr im Schatten war und meine Körpertemperatur steigt und steigt und steigt. Dann versucht der Körper erstmal selber zu kühlen, geht in die aktive Arbeit, hat aber zu wenig Flüssigkeit, um diese Kühlung wirklich nach oder zu vollziehen. Und dann kommt es eben zu Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstlosigkeit. Und wenn dann nicht zügig gehandelt wird und gekühlt wird und die Körperkerntemperatur wieder runterkommt, dann kann es eben einfach zu Hirnschäden kommen, weil unser Hirn sollte halt eben auch nicht wärmer werden wie 37 Grad. Also der Körper versucht erstmal alles selber zu regulieren, schafft es aber dann nicht und dann setzen die Organe nach und nach aus.
Sehr gut beschrieben. Dann, wie beratet ihr Schwangere oder weist ihr auf das Risiko der Frühgeburtlichkeit hin, die ja wirklich steigt um bis zu 45%? Was gibt's da für Schwangere zu beachten, Gefahren und ähnliches?
Ja, das war eine sehr krasse Forschung für uns, die letztes Jahr rauskam aus Hamburg, wo dann klar wurde, so eine Hitzewelle, die eben längere Tage andauert, lässt das Frühgeburtlichkeitsrisiko gegen Ende der Schwangerschaft um 25 und sogar bis 45% steigen. Das war super krass. Dazu kommt natürlich dann noch, wenn wir Hitze haben, haben wir auch einen höheren Ozonanteil. Also wir haben dann auch eine höhere Feinstaubbelastung für die Schwangeren noch obendrauf und dann vielleicht noch nicht hitzeangepasstes Verhalten. Und dann haben wir so drei Dinge, die aufeinander treffen. Manchmal kommt dann noch Medikamenteneinnahme dazu. Also wir haben ja auch Schwangere mit einem hohen Blutdruck, die Blutdruckmedikamente nehmen müssen oder schon eine Vorerkrankung haben. Das dann alles zusammen macht eben dann ziemlich große Probleme. Wir als Hebammen erkennen das jetzt und fangen für uns an, so einen Hitzeschutzplan zu entwickeln. Also wir versuchen, unsere Frauen zu kategorisieren. Welche Risikofaktoren hat sie? Also wohnt sie in einer Dachgeschosswohnung zum Beispiel? Ist sie eher sozial niedriges Milieu, weil die Familien haben einfach Schwierigkeiten. Die haben jetzt keine Klimaanlage oder keine Möglichkeit, sich eine Klimaanlage zu schaffen. Die wohnen halt meistens auch in den Dachgeschosswohnungen, die nun mal günstiger sind. Die haben vielleicht aber auch nicht die Möglichkeit, jetzt mal gerade ins Schwimmbad zu gehen, um sich da irgendwie abzukühlen. Also wir versuchen da eine Einschätzung zu treffen, auch mit den Medikamenten und wie ist das so soziale Netzwerk und alles. Und wenn wir dann so eine Hitzeschutzeinschätzung für uns haben, dann beraten wir die Frauen und geben da verschiedene Dinge weiter. Also, dass sie eben viel trinken, dass sie im Schatten sich bewegen, körperliche Anstrengungen abends verrichten. Also, das heißt auch die Geburtsvorbereitungskurse vielleicht eher abends oder in den Morgenstunden besuchen. Dass halt die Hebamme zu den Hausbesuchen vielleicht sie sich nicht wundern sollen, weil die kommt vielleicht auch später. Denn auch die Kollegin muss ja auf sich achten, ne, und nicht gerade in der Mittagssonne dann vielleicht die Hausbesuche fahren. Dass man in der Klinik eben da versucht, mittlerweile auch die Kreissäle mit Klimaanlage auszustatten, damit die Geburt auch in einem Rahmen stattfinden kann von der Temperatur, die man schafft. Genug Trinken, Kleidung, Sonnenschutz und natürlich für Abkühlung sorgen. Also ich jetzt hier in meiner Gemeinde habe mit der Gemeinde zusammen einen Hitzeschutzplan für Schwangere erstellt. Das heißt, wir haben gekennzeichnet, wo gibt es kostenloses Wasser, wo haben wir kühle Bereiche, wo sind Kinderspielplätze im Schatten. Das heißt, meistens kriegen ja Frauen nicht nur ein Kind, sondern Gott sei Dank noch mehrere, dass sie wissen, wo sie sich da aufhalten können. Wir haben hier Glück, wir haben einen Kurpark mit einem Wassertretbecken. Also da natürlich auch die Empfehlung, diese Kneippchen-Kurbäder einfach nochmal zu machen. Und wir haben so weitere Tipps, was sie trinken sollen, was kühlende Dinge sind, so Pulskühler vielleicht auszuprobieren, also am Handgelenk was Kühles, damit die Körperkerntemperatur nicht steigt. Das habe ich mit der Kommune zusammen erarbeitet und das ist so mit die erste Kommune, glaube ich, die Schwangere so total berücksichtigt.
In welcher Kommune oder von welcher Kommune redet ihr?
Ich wohne hier in Waldbronn in der Nähe von Karlsruhe und ja, wir haben einen offenen Bürgermeister, der, wenn eine Hebamme mit irgendwelchen fixen Ideen ankommt, man das auch umsetzt. Das ist wirklich ein Mann auch, der darf es umsetzen. Bin aber selber auch sehr engagiert, bin hier Klimaschutzpatin in der Gemeinde und kann dadurch natürlich Dinge ja anbringen, die man vielleicht so nicht anbringt normalerweise. Aber das, ja, die Aktivität darf ja jeder dann jetzt an den Tag legen nach diesem Podcast.
Genau, darum geht es ja auch aufzuklären und in der Pflegefachkraftausbildung ist es auch in den Rahmenlehrplan mitgewandert, weil wir haben ja nun mal Klimawandel und achten auch auf Nachhaltigkeit. Da gibt es meistens auch Projekte, wo sich Schüler dann damit befassen sollen.
Da muss ich euch als Pflege gerade mal loben, wenn ich darf. Ihr seid in der Pflege viel, viel weiter im Thema Klimawandel, Klimakrise und Nachhaltigkeit. Da müssen wir Hebammen uns noch ein großes Stück von abschneiden. Wir haben es noch nicht im Curriculum drin. Da kommen wir erst hin. Also vielen Dank für euer Vorarbeiten. Wir werden dann irgendwann jetzt nachkommen.
Sehr schön, auch mal schön zu hören, dass das nett ist im generalistischen Curriculum, dass da manche Inhalte zusätzlich reingewandert sind. Ist ja nicht nur das, sondern auch so moderne Medien sowie Diversität. Also sind ja etliche Themen reingewandert, die vorher nicht drin waren. Tatortpflege, der Podcast, wurde gegründet, damit Schülerinnen und Schüler in der Pflegefachkraftausbildung damit lernen können. Hört den Podcast an, sucht das Skript bei Instagram raus, folgt uns bei Instagram. Wie findet ihr uns auf Instagram? Tatortpflege-Podcast, alles kleingeschrieben. Ich wiederhole, Tatortpflege-Podcast. Also folgt uns bei Instagram und nutzt die Skripte, um mitzulesen, während ihr anhört. Lest dann mit, schreibt mit während des Podcasts. So könnt ihr gut für die schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen lernen. Wir benutzen immer Fallbeispiele, die sind alle sehr ähnlich zu all dem, was im Examen deutschlandweit rankommen kann. Man kann also Podcast hören und nebenbei lernen, den Podcast in der Bahn hören oder beim Geschirrspüler ausräumen. Tolle Sache, oder?
Das war Fallbeispiel.
Ich habe zwei Fallbeispiele wurden hier mitgebracht. Geht einmal um eine kleinere Pflegeeinrichtung, eine Seniorenresidenz und einmal um ein Krankenhaus. Ich würde da einfach mal durchleiten und am Ende machen wir noch so eine grobe Zusammenfassung, was alles so wichtig ist, weil wir sind ja auch sehr ähnliche Berufe. In England hat man ja eine gemeinsame Kammer und genau. Ist sehr eng miteinander verbunden. Da kommen wir in Deutschland vielleicht auch noch irgendwann hin. Genau, also in einer kleinen Pflegeeinrichtung namens Sonnenschein Seniorenresidenz steht die Stadt vor einer ungewöhnlich langen und intensiven Hitzewelle. Die Temperaturen steigen auf über 35 Grad Celsius, in unseren Sommern natürlich mittlerweile nicht mehr ungewöhnlich, und die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Die Bewohnerinnen der Einrichtung sind größtenteils natürlich ältere Menschen, von denen auch viele an chronischen Krankheiten leiden und eine intensive Pflege benötigen. Man hat jetzt hier folgende Herausforderungen. Einmal die ganzen gesundheitlichen Risiken, wie wir gerade von dir schön gelernt haben. Weil Hitze stellt halt eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit dar, gerade auch für ältere Bewohnerinnen und für Schwangere. Insbesondere halt hier auch bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder wenn sie schon vorher auch Atemprobleme hatten. Dann haben wir die Dehydration. Ältere Menschen neigen dazu, weniger zu trinken. Und die Hitze erhöht halt hier auch das Risiko der Dehydration. Und hier können die Bewohnerinnen Schwierigkeiten haben, ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Aber auch das Pflegepersonal kann überlastet sein, wenn die Einrichtung nicht eindeutig auf Hitze ausgelegt ist, weil wir arbeiten schwer und vielleicht auch unter erschwerten Bedingungen. mit der Hitze. Das kann bei der Arbeit sehr anspruchsvoll sein und gerade bei intensiver Pflege mit körperlicher Anstrengung sind hohe Temperaturen natürlich zusätzlich auch anstrengend für das Pflegefachpersonal. Wenn wir uns das jetzt in einer Klinik angucken, in einem städtischen Krankenhaus namens St. Elisabeth, bricht während eines heißen Sommertages eine ungewöhnliche intensive Hitzewelle aus. Die Außentemperaturen steigen hier auf über 38 Grad Celsius, auch nicht ungewöhnlich. Wir hatten schon über 40 teilweise in Deutschland, mehrere Tage hintereinander. Und die Luft wird ja dann auch sehr drückend. Das Krankenhaus, das bereits mit der Bewältigung der regulären Patientenaufkommens beschäftigt ist, steht nun vor neuen Herausforderungen. Die Gesundheit der Patienten und das Wohlbefinden des medizinischen Personals ist beeinträchtigt oder könnte beeinträchtigt sein. Die Klimaanlagen im Krankenhaus, die normalerweise reibungslos funktionieren, zeigen aufgrund der extremen Hitze erste Anzeichen von Überlastung. In einigen Patientenzimmern und Gemeinschaftsbereichen steigen die Raumtemperaturen rapide an. Dies betrifft besonders die Intensivstation, wo Patienten mit schweren Krankheiten und postoperativen Zuständen betreut werden. Gerade auf so Intensivstationen ist es wirklich wichtig, dass da keine hohe Temperatur ist. Die Pflegekräfte auf den Stationen müssen nicht nur mit den üblichen medizinischen Herausforderungen umgehen, sondern auch mit den zusätzlichen Belastungen durch die Hitze. Die Patienten leiden nun unter vermehrten Schwitzen, vermehrter zunehmender Erschöpfung und allgemeinem Unwohlsein aufgrund dieser hohen Temperaturen. Besonders ältere Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zeichnen Anzeichen von Hitzestress, also zu hohen Herzschlag zum Beispiel. Die Krankenhausleitung ist sich bewusst, dass die Situation dringend angegangen werden muss, um die Gesundheit der Patienten und auch die Arbeitsbedingungen für das Personal zu schützen. Es wird eine Krisensitzung einberufen, um Maßnahmen der Abmilderung der Hitze zu besprechen und Anpassungen für die Pflegeabläufe zu besprechen. Die Ressourcen werden aufgeteilt, um temporäre Kühlsysteme zu beschaffen und kühlende Maßnahmen für die Patientenzimmer zu ergreifen. Damit kann gemeint sein, ein Lüfter oder eine kleinere Klimaanlage, die man in die Steckdose stecken kann.
Mobile, ja.
Ja, Kühlakkus oder Eis verteilen und die Abläufe, wenn man die anpasst, halt, dass in frühen Morgenstunden oder in späten Abendstunden mehr gemacht wird und nicht in der Mittagszeit zum Beispiel. Man führt eine Siesta ein, wäre ein Beispiel.
Genau.
Währenddessen bleibt das medizinische Personal auf den Stationen aktiv, um die Bedürfnisse der Patienten zu erfüllen. Die Krankenhausleitung steht vor der Herausforderung, schnell und effektiv auf die Hitzewelle reagieren zu müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Pflegequalität trotz extremer Wetterbedingungen aufrechterhalten wird.
Die Analyse.
So.
Ja, zwei super Fälle, die aus dem Alltag sprechen, ne?
Sehr realistisch, sagst du.
Ja.
Okay. Also, im ersten Kompetenzbereich laut Pflegefachkraftausbildung reden wir ja immer vom Pflegeprozess, was man da alles so machen muss im Pflegeprozess. Und allgemein, egal ob im Kreißsaal oder mit Schwangeren, auf der Wöchnerin, allgemein in der Klinik, im ambulanten Pflegedienst, wo auch immer Pflege stattfindet, sollte man einen Hitzeplan haben, stimmt's?
Genau, also diese Hitzeplanerstellung ist halt neu, vor allen Dingen für den ambulanten Bereich, aber total wichtig, den zu implementieren und für die Patientengruppen, die man begleitet, eben dann individuell auch zu verfassen. Das ist
genau.
Ja, total wichtig, ja.
Da gehört zum Beispiel rein regelmäßige Überprüfung der Raumtemperaturen, also dass man den Bewohnerinnen oder den Patienten, den man betreut, sagt, sie brauchen ein Temperaturmessgerät in ihren Räumen und sollen da regelmäßig raufgucken. Und sich im kühlsten Raum, wenn möglich, aufhalten. Dann, wie sorgt man für verstärkte Flüssigkeitszufuhr oder wie kann man die Räume abkühlen? Zum Beispiel, sind da Rollos, kann ich Rollos runter machen?
Und aber keine Fenster schließen? Also das ist ja immer so, was empfohlen wird, in den frühen Morgenstunden lüften und dann die Fenster zu. Nee, also die Fenster jetzt nicht unbedingt schließen, sondern so ein bisschen Luftzug dann irgendwie noch lassen. Und genau, Flüssigkeitszufuhr. Ich fand so eine schöne Idee, die ich im Internet gelesen habe, gerade im Altersheim, wo dann ja diese Menschen gar keinen Bock haben zu trinken, einfach Trinkrunden zu machen, also anstoßen. Funktioniert ja bei den Kindern auch gut. Bei Prost trinken alle Kinder dann nochmal einen Schluck.
Genau. Auch Eiswürfel mit verschiedenen Geschmacksrichtungen machen, dass man so einen kleinen Eiswürfel mit irgendwie einer Zitronenscheibe drin oder mit anderem Geschmack drin, mit ein bisschen Cola drin, dass das dann aufgelutscht werden kann. Auch das hilft ja schon. Und genau, Fenster angeklappt lassen. Fällt dir noch mehr ein, was so ein Hitzeschutzplan rein könnte?
Ja, bei uns, wie gesagt, würde da noch reingehören, wie gesagt, wo ist im Dorf, also wo ist die Kommune, weil meine Patientenklientel ist ja meistens doch noch mobil. Und wenn ich jetzt eben Familien mit sozial niedrigem Niveau habe und Dachgeschosswohnungen, dann gucke ich auch schon nach, wo sind denn die nächsten kühlen Räume. Also Okay. Die Kirchen ist zwar immer vielleicht nicht für jeden, weil nicht jeder religiös ist, aber die Kirchen sind halt häufig dicke Mauern und die sind einfach häufig ein kühler Ort, so im ganz heißen Sommer.
Deshalb sind in Rom wahrscheinlich so viele. Nein, Quatsch.
Genau. Wir mit der Folge helfen jetzt der katholischen Kirche zum Kircheneintritt.
Nein, also freie Religionswahl. Aber stimmt, das ist sehr, sehr, sehr kühle Räume oder Keller oder Bad. Also ich finde auch immer in den meisten Wohnungen das Bad, dadurch, dass es gefliest ist, sind die kälter meistens. Kommunikation und Beratung ist der Kompetenzbereich 2 in der Pflegefachkraftausbildung. Da braucht man ja wirklich viel Sensibilisierung und Schulung und muss auch auf echt viele Anzeichen achten. Man muss wissen, wie Dehydration aussieht, um sie zu erkennen. Man muss wissen, wie Hitzestress oder ein Hitzekollaps aussieht, um ihn zu erkennen. Und du hast sehr erfolgreich Hitzesensibilisierungskampagnen in deiner Kommune gemacht. Aber wie beratet ihr denn ganz konkret Familien, Schwangere, deinen Umkreis?
Also wir empfehlen denen schon auch die DWD, also die Deutsche Wetterdienstseite anzugucken und die Warnung des Deutschen Wetterdienstes wahrzunehmen. Also das ist jetzt bei uns in der Sache jetzt nicht nur wirklich Hitze, sondern auch jetzt Überschwemmung, ne? Weil geboren wird immer, ob da jetzt gerade der Bach 2 Meter hoch ist oder nicht. Also wir versuchen dahin zu sensibilisieren, dass sie eben das wahrnehmen. Wir erklären eben nochmal in einer positiven Art, was Hitze alles machen kann, dass man eben die ganzen Maßnahmen, die wir eben schon gesagt haben, mit mehr Trinken und so einhält. Und was machen wir eigentlich noch so? Ja, bei den Medikamenten, also dass wir halt mit den Medikamenten aufpassen müssen und dass wir eventuell die Blutdruckmedikamente in so heißen Perioden anpassen müssen, weil vielleicht der Blutdruck allein durch die Hitze schon niedriger denn ist. Auf der anderen Seite bei uns in der Klinik, da müssen wir dann auch gucken, also wir schulen, also meine Klinik hat jetzt auch zum ersten Mal eine Hitzeschulung fürs Personal nochmal und wir jetzt im umgebauten Kreissaal haben gerade gemerkt, da wo unsere Medikamente stehen zum Beispiel, ist keine Klimaanlage, das heißt wir kriegen jetzt ein Problem bei heißen Tagen, wir müssen uns jetzt einen neuen Standort für die Medikamente suchen, denn da wird es wärmer wie 24 Grad und damit verfallen uns die Medikamente.
Ja stimmt, dann vergesst man auch immer, dass die Medikamente dann verfallen und man hat ja nicht... Also nicht alle
andere Wirkung.
Also, Kühlschrank, dann wird der schon wieder zu kalt und so. Ja. Ach ja, an was man alle denken muss. Ja, eigentlich müssen noch sehr viele Kliniken umrüsten Richtung Digitalisierung. Überall muss Glasfaser rein in jeden Raum und so weiter, dass man überall guten WLAN-Empfang hat und man muss alle mögliche für die anderen Wetterbedingungen umrüsten. Also
wir sind in der Südseite und haben nur Verschattung, Rollladen. Das reicht natürlich nicht aus. Also eigentlich muss die Klinik nochmal einen Vorbau machen, für mehr Verschattung sorgen. Das wird dann aber in den nächsten Jahren wahrscheinlich einfach kommen, weil wir die Probleme einfach bekommen werden.
Stimmt. Das sagt man ja in der Energieeffizienz, dass man ja auch die Mauern noch mal ein Stück dämmen kann von außen und auch einen Vorbau machen kann, dass ein breiteres Fensterbrett und so weiter ist. Und es gibt ja auch diese schrägen Rollos, die direkt vom Fenster aus nach vorne gehen und so schräg geöffnet werden. Das ist ja dann auch schon ein Vorbau, um Lüftung reinzulassen, aber trotzdem Verschattung.
Genau. Also wie gesagt, wir fangen an, aber wir haben noch viel zu tun.
Oh ja, ganz Deutschland hat da, glaube ich, noch viel zu tun. Dann im Kompetenzbereich 3, intra- und interprofessionelles Handeln. Grundsätzlich müsste in der Pflege und im Hebammenwesen gut abgestimmt werden. Und man müsste auch gut wissen, wie Kühlungsmaßnahmen zu erzeugen sind, wie ich vielleicht auch mit den Mitteln, die ich da habe, mit kleinen Medizinbecherchen Eis einzufrieren mit dem Holzstapel rein. So, es gibt ja sogar Möglichkeiten, da selber was zu machen und zu basteln, egal in welcher Einrichtung ich arbeite. Temporäre Klimaanlagen oder Lüfter oder Ventilatoren. Mhm. Und auch hier sich gut abzustimmen, dass jeder davon welche hat und wo man die am besten hinstellt. So, welche Räume sind am gefährdetsten? Der Gemeinschaftsbereich zum Beispiel. Auch kühlende Tücher mit kaltem Wasser und regelmäßige Getränke anzubieten oder eine Getränkestation auf dem Flur aufzubauen, dass man sich selber weit wegnimmt. Und hier ist vielleicht auch so ein Irrglaube, eiskalte Getränke sind nicht immer der Burner. Man sagt sogar, lauwarm Tee ist besser.
Genau. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil dann kühlt man, also das ist ja wirklich bei 38 Grad oder was bei 39 Grad Körpertemperatur plötzlich 14 Grad. Das ist einfach zu kalt für den Körper, schafft er einfach nicht, weil dann muss er ja wieder zu viel Energie aufwenden, um das zu erwärmen. Wir jetzt bei uns machen dann auch noch hier und da kalte Fußbäder. Also Fußbäder gehen ja auch immer. Irgendwo haben wir auf den Stationen Gott sei Dank noch hier und da Badewannen. Dann werden die halt voll laufen gelassen und die Frauen können dann mal ihre Füße reinhängen. Ansonsten ist das Problem halt bei uns in der Geburtshilfe, Juni, Juli, August, September sind die geburtenreichsten Monate. Das heißt, man würde gerne versuchen, die Südpatientenzimmer nicht zu belegen, weil es da einfach super heiß ist und die Hitze steht. Ist aber leider nicht möglich und so freut sich dann vielleicht einfach jede Frau, wenn sie doch ambulant nach der Geburt nach Hause gehen kann, in die eigenen vier Wände, wo es einfach meistens kühler ist.
Naja, viele planen ja, wenn sie es gut planen können, auch ein Sommerkind, weil man denkt, im Sommer ist schöner, Geburtstag zu haben.
Ja, das stimmt.
Und dadurch sind es vielleicht auch die geburtsreichen Monate oder weil im Winter das kuscheliger ist in der Zweisamkeit, wie auch immer. Gibt mehrere Gründe, warum das vielleicht so ist. Notfallpläne müssen abgestimmt werden. Also was mache ich, wenn der Gesundheitszustand so schlechter wird? Wen rufe ich an? Auf welche Station kann? Ja, gibt es noch irgendwo Räume, die vorgehalten werden, die kühler sind? Wann wird jemand verlegt? Auf eine Intensivstation oder Überwachungsstation? Oder wann wird der Krankenwagen angerufen vom ambulanten Dienst oder vom Pflegeheim, dass jetzt wirklich in die Klinik gehen muss, weil der Zustand so schlecht ist? Und man kann auch mit externen Gesundheitsdienstleistern zusammenarbeiten. Fängt bei Hilfsmitteln an. So wie aber auch, dass man in seiner Kommune weiß, wie hast du es so schön gesagt, wo die nächsten kühlen Orte sind?
Kühleren Orte sind, ja, genau.
Genau. Oder wo man kostenlos Trinkwasser trinken kann. Sehr schön. Dann im Kompetenzbereich 4, rechtlich. Hier habe ich rausgesucht die Gefährdungsbeurteilung, also Arbeitgebende, also ein Arbeitgeber ist laut § 5 im Arbeitsschutzgesetz dafür zuständig, dass die Arbeitsstätten laut § 3a Arbeitsstättenverordnung gut gekühlt sind. Bei einer Überschreitung einer Lufttemperatur im Raum von 26 Grad hat der Arbeitgeber für Sonnenschutz zu sorgen, Rollos, ähnliche Abkühlung, Lüfter sowie kostenlose Trinken. Bei über 30 Grad Hitze sind weitere zusätzliche Maßnahmen ergreifbar. Da wird manchmal ja auch Eis verteilt oder auch
genau.
Getränke verteilt.
Einmal Eis.
So. Das Eis sieht man öfters mal irgendwo. Und viele probieren jetzt auch schon die Klinikkleidung anzupassen, also gegen Baumwollkleidung oder leichtere Kleidung, die besser funktioniert mit der Weißbildung, also dass nicht mehr so synthetische Stoffe sind.
Genau.
Die Charité übrigens, die neue Serie fällt mir zusätzlich jetzt ein, ist ja eine neue Folge in der ARD-Mediathek oder eine neue Staffel und die geht ja in die Zukunft, ins Jahr 2026 oder so. Und dann haben die auch alle Baumwollkleidung an in der Charité und da geht es auch darum, dass das Klima wärmer geworden ist und um Klimaerwärmung und den Umgang damit. Also könnte man mal reingucken. Also so futuristisch finde ich es gar nicht. Ich finde es sehr realistisch, was da so abgebildet ist, wie die Zukunft so aussieht. Ist nicht alles so erfunden, sondern könnte alle wirklich so kommen, wie das da.
Ja, definitiv. Also ich finde auch so Fächer verteilen und zu Fächern, so wie früher, ist auch ein gutes Giveaway in den Tagen. Vielleicht bringen wir irgendeine Firma da drauf, jetzt uns Pflegepersonal mal Fächer zu verteilen.
Genau. Also kennt man ja von Hochzeiten. Jetzt muss ich bei Hochzeiten werden ja auch immer Fächer verteilt, wenn die im Sommer sind. Die Arbeitszeiten können angepasst werden, also dass man zu früherer oder späterer Stunde, wenn es natürlich im Schichtdienst schwerer geht, dann kann man aber auch hier, gerade die ambulanten Dienste, können ja die Touren ein bisschen anders planen, dass in der Mittagszeit vielleicht nicht so viel angefahren werden muss. Genau, und der Arbeitgeber muss Getränke bereitstellen bei über 30 Grad Hitze in den Räumen. Fällt dir noch irgendein Gesetz ein, was jetzt wichtig wäre zu beachten?
Nee, das sind doch die Gesetze, wo wir uns dann, also in der Klinik, drauf berufen. In der Freiberuflichkeit ist das ja dann ein bisschen wieder was anderes, weil da bin ich ja mein eigener Chef. Da muss ich halt drauf achten. Ne? So ein Auto beim Hausbesuch, was in der Sonne geparkt ist, wird halt uselig heiß. Also da muss ich eben gucken, dass ich möglichst im Schatten parke. Und meinen Hebammenkoffer zum Beispiel habe ich im Sommer meist nicht dabei, weil die Geräte zu heiß werden einfach. Also ich habe schon mal ein verschmortes Blutdruckgerät gehabt, weil es einfach doch zu heiß war im Auto.
Oh ja, das sage ich auch immer. Gerade die Blutzuckermessgeräte, die sind ja ab einer bestimmten Hitze messen, die ja auch nicht mehr. Da ist ja auch eine Batterie drin und so weiter. Nicht im Auto lassen, keine gute Idee.
Genau.
Letzter Kompetenzbereich, Ethik und Wissenschaft oder Pflegewissenschaft. Hier brauchen wir echt viele Anpassungen. Karl Lauterbach hat ja auch schon so Hitzepläne für die Republik oder für das Gesundheitssystem angeregt. Die Arbeitsabläufe müssen angepasst werden. Man muss halt auch gucken, wie sind die Wetterbedingungen, um rechtzeitig auch vielleicht nicht mitten in der Hitzewelle Lüfter anzuschaffen, sondern vielleicht vorher, um keine Überlagerungen zu haben. Und zusätzliche Pausen oder Ressourcen bereitzustellen, also vielleicht die Dienste oder Teildienste oder Zwischendienste oder ähnliches anders zu verteilen, um die psychische Belastung halt hier auch zu reduzieren. Gibt auch halt, wie gesagt, wir haben von einer guten Studie geredet letztes Jahr, die gesagt hat auch, dass Frühgeburten steigen bei Hitze. Es gibt ganz viele Studien, die auch belegen, was passiert so ein bisschen im Gehirn, wenn es überhitzt. Über 40 Grad ist ja wirklich dann Hitzschlag und Sonnenstich und ähnliche bis hin zu unendlichen Kopfschmerzen, bis hin, dass das Gehirn dauerhaft geschädigt ist. Also medizinisch kann man schon ein bisschen nachweisen, was Hitze mit unserem Körper macht.
Und es genau, kommt, wir werden alle aggressiver, ne? Also.
Genau, gereizter, ungeduldiger. Und es gibt immer mehr Studien dazu, aber es ist natürlich bei weitem noch nicht vollständig erforscht und passiert bestimmt noch mehr. Kannst du ein bisschen was noch aus der Wissenschaft berichten?
Also wie gesagt, bei den Schwangeren ist so diese Thermoregulation noch nicht so ganz klar. Man hat eben festgestellt, wenn diese Hitze in den ersten 12 Wochen auf diese Organentwicklung trifft, dann kann es eben zu Organschäden kommen. Man spricht von mehr Totgeburten, man spricht von mehr Frühgeburten. Das sind alles so ganz neue Erkenntnisse, die wir bisher so ein bisschen von uns weggeschoben haben. Jetzt ist eben diese Studie aus Deutschland eine retrospektive Studie, also man hat nochmal geguckt und hat das eben in Hamburg festgestellt. Und jetzt müssen wir damit alle erstmal klarkommen. Forschen ist natürlich mit Schwangeren, willst du ethisch mit Schwangeren forschen? Die eine in die Sauna stecken, die andere nicht. Geht alles so nicht. Da nochmal kurzfristige Hitze mit Sauna schafft so ein schwangerer Körper gut, ist kein Problem. Es geht da eben um diese langfristige Hitze, die dann auf die Schwangere und den Körper einwirkt. Also da ist noch ganz viel Spiel nach oben. Wir müssen für uns auch noch den Weg finden, wie gehen wir als Hebammen damit um? Wie beraten wir klimasensibel, ohne zu viel Druck aufzubauen? Dann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Wir müssen erkannt werden von der Politik, dass wir eben an der Frau sind und an den Familien und da eine wichtige Rolle spielen. Auch das ist noch nicht so erkannt, obwohl wir weltweit gerade jetzt dieses Jahr am 5.5. als die Klima-Heroes gefeiert wurden. Da fehlt also noch so ein bisschen was an Aufklärungsarbeit auf allen Ebenen. Aber wir sind dran als Midwives for Future und machen jetzt Fortbildungen. Die ersten Artikel veröffentlichen wir. Wir sind da, ja, ganz aktiv.
Wunderbar. Dann die letzten Worte sind natürlich auch zur Ethik. Auch ältere Menschen müssen geschützt werden. Vulnerable Gruppen müssen geschützt werden, Kinder, Schwangere und so weiter. Auch Kindergärten und Schulen müssen da was umstellen. Die haben wir jetzt hier noch nicht so wirklich mit erwähnt. Mhm. Und es gab ja auch große Gerichtsurteile jetzt, weiß gar nicht, dem was für ein Gericht. Da ging es darum, dass, glaube ich, Schweizerinnen, ältere Seniorinnen geklagt haben, dass die Schweiz als reiches Land sie nicht ausreichend schützt mit kühlen Räumen und so weiter und nicht genug gegen den Klimaschutz getan wurde. Und die haben Recht bekommen.
Recht bekommen. Mhm.
Und diese Klagen sind durchaus möglich. Gibt da schon auch etliche Bewegungen, wo man auch nachweisen kann, dass am Klimawandel auch Überschwemmungen liegen und so weiter und so fort. Also man muss da auch grundsätzlich in der Politik mehr tun. Und wir ethisch in unseren Berufen müssen diese vulnerablen Gruppen schützen. Wir müssen aufklären und beraten. Und alle anderen da draußen sollten auf ihre Nachbarn und ihre Familie achten und auch die Tipps natürlich beachten.
Eigenwerbung.
Hi, hier spricht Liane Fischer. Heute möchte ich mit euch ganz kurz über etwas Wichtiges sprechen, das für den Fortbestand und für die Weiterentwicklung meines Podcasts unglaublich wichtig ist. Deine Unterstützung. Also, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann zeig es mir doch mit einem Like. Jeder Like hilft mir, sichtbarer zu werden, um Menschen zu erreichen, die sich für das Thema Pflege und Pflegeausbildung interessieren. Es ist ein kleiner Klick für dich, aber ein großer Schritt für mich. Tatortpflege, der Podcast, wurde gegründet, um auch Lerninhalt zu sein für eine Unterrichtsstunde in einer Pflegeschule oder zum Lernen für das Pflegeexamen. Ebenso zur Aufklärung und zum Vergnügen. Noch besser ist also, abonniere meinen Podcast. So verpasst du keine Folge mehr und bist immer auf dem neuesten Stand, wenn ich spannende neue Themen und interessante Gäste habe. Ein Abonnement bedeutet auch, dass ich eine feste Zuhörerschaft habe, was mich motiviert, weiterhin hochwertige Lerninhalte für dich als Podcast zu produzieren. Es gibt ja ab und zu auch Überraschungsfolgen, die kann man dann nicht mehr verpassen. Und wenn du wirklich ein Fan bist, dann teile meinen Podcast mit Freunden, Familie, Kollegen oder MitschülerInnen. Du kennst sicher jemanden, der sich für die Pflege oder Pflegeausbildung interessiert und davon profitieren könnte, mehr darüber zu erfahren. Deine Empfehlung hilft mir, die Community zu vergrößern und das Bewusstsein für Pflegethemen zu stärken. Eine E-Mail ist immer gern gesehen. E-Mail-Adresse lautet tatortpflegederpodcast@web.de, alles kleine zusammengeschrieben. Schreib mir eine Mail, wenn du Wunschthemen hast, die im Podcast behandelt werden sollen oder wenn du mal Gast werden möchtest. Last but not least, hinterlasse mir eine Bewertung oder einen Kommentar auf den Podcast-Plattformen. Dein Feedback ist mir extrem wichtig. Es zeigt mir, was ich gut mache und wo ich mich noch verbessern kann. Und positive Bewertungen helfen mir, neue Hörer zu gewinnen, die noch unentschlossen sind, ob sie reinhören sollen. Danke fürs Teilen, fürs Bewerten und fürs Anhören. Ciao!
Das Ende.
Genau, das ist mir auch ganz wichtig. Also einmal müssen wir als Vorbild vorangehen. Wir sind natürlich mit an der Klimasache schuld. Aber ja, wir sollten alles unser Möglichstes tun, um diese Veränderungen und diese Auswirkungen, die jetzt schon einfach da sind, abzumildern oder innovative Ideen zu entwickeln. Man muss dann vielleicht nochmal sagen, Klima ist nicht Wetter, also nur weil es heute vielleicht regnet, heißt es nicht, wir haben keinen Klimawandel. Das wird immer so gern vertauscht oder so in einen Topf geschmissen. Und dieses Aufeinander Acht geben, nur so existiert Gesellschaft, ne? Wenn jeder nach jedem einfach mal guckt. Und das gilt für die Schwangere, die vielleicht neben einer älteren Dame wohnt, also einfach mal aufeinander schauen und in der Hitzewelle sich gegenseitig unterstützen.
Perfekte abschließende Worte. Du darfst noch etwas vielleicht, wenn du möchtest, Eigenwerbung machen. Wo findet man dich, wenn man was über dich angucken möchte oder nachlesen möchte?
Ja, also wer gerne mit mir in Kontakt tritt, kann mich bei Facebook unter Hebamme am Limit finden oder auf Insta unter Anja Lehnert, also unter meinem Namen. Es gibt Filme über mich auf YouTube, die heißen meistens auch Hebamme am Limit. Einige Midwives for Future gibt es auch, einen Insta-Kanal. Wir sind bei Health for Future organisiert und ja, wer mich finden will, findet mich. Und vielen, vielen Dank für die Möglichkeit heute.
Oh, vielen Dank für deine Fachexpertise und all das, was du in deiner Kommune schon umgesetzt hast. Möge es Früchte tragen in alle, die ihr zugehört haben, sich auch einzusetzen und die Dinge zu verändern und Hitzepläne ohne Ende überall entstehen zu lassen.
Ja, es macht Spaß.
Dankeschön. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tatort Pflege.